herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hey Book Lovers. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist und wir haben einen Gast. Also nicht wir, Tina ist heute nicht da, ich habe einen Gast. Vanessa ist heute bei mir zu Besuch.
Hallo Kathi.
Vanessa ist Vanessa Weber von Schmoller und eine Filmemacherin, die in den letzten Jahren ein großes Projekt hatte, einmal die Münchner Geschichten, wo sie mehrere Kurzfilme gemacht hat. Sie hat verschiedene Menschen aus der Stadt porträtiert und zeigt, was die so machen, und hatte noch ein ganz großes Projekt. Ja, ist eigentlich Projekt, kann man es nicht mehr nennen. Es ist ein richtiger Film, ein Film über die Natur, ein Himmel voller Bienen, vielleicht hast du davon gehört. Der kam 2022 ins Kino. Und Vanessa, was kann ich noch sagen über deine Bio? Ja, du hast schon überall auf der Welt gelebt, bist aber eigentlich ein Münchner Kindl, glaube ich. Zumindest lebst du schon sehr lange in der Stadt oder hast ja sehr lange gelebt, aber auch an verschiedenen anderen Orten auf der Welt. Und im Moment lebst du auf einer kleinen dänischen Insel. Habe ich das richtig gesagt, Vanessa?
Ja, total richtig. Und ja, das stimmt. Ich bin ein Münchner Kindl, weil ich finde, ein Münchner Kindl, was ist eigentlich ein Münchner Kindl? Das ist ja immer die große Frage. Also so, wenn du mal die Urmünchner fragen würdest, sie würden sagen, oh, da gehst du viele Generationen zurück. Also mindestens so, weiß ich nicht, 2, 3, 4. Ich bin zumindest in München geboren. Meine Mutter ist in München geboren. Ich glaube, meine Großmutter auch oder ein bisschen außerhalb. Und ja, ich finde es immer total schön. Aber du bist doch auch ein Münchner Kindl, oder?
Ich habe mal gehört, dass man sich Münchner Kindl nennen darf, wenn man, also früher zumindest in einem Innenstadtklinikum geboren wurde. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch ein Innenstadtklinikum findet, in dem man geboren werden kann in München, weil das jetzt nämlich nach außen verlagert ist. Vielleicht gilt es jetzt sogar für ganz München, aber dass das heutzutage schon reicht. Und da ich, also da gehöre ich definitiv dazu. Wenn auch die Generation vor mir nicht. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Vanessa, du bist Filmemacherin. Was heißt denn das eigentlich?
Ich finde, das heißt immer alles und gar nichts. Also vor allem in der heutigen Zeit. Also ich finde, Filmemacherin, was ist das? Ja, also ich glaube, präzise müsste ich sagen, ich bin Drehbuchautorin bei meinen eigenen Sachen. Und Regisseurin hauptsächlich. Also ich finde immer, von diesen ganzen Dingen, die du tust beim Film, ja, also vom Konzeptschreiben zum Drehbuch ausarbeiten, zur Regie oder auch zur Produktion und Postproduktion, das sind so viele verschiedene Stellen. Ich mache sie alle und ich mache sie alle gerne, aber am allerliebsten mache ich tatsächlich Regie und Postproduktion. Also ich sitze wahnsinnig gerne im Schnitt und schau mir an, was wir alles gesammelt haben an Eindrücken. Und ich mache ja hauptsächlich Dokumentarfilm und Porträts. Also das heißt, ich arbeite quasi mit dem Zufall und mit dem Moment, der sich eben vor dir so entfaltet. Und ich finde das ehrlich gesagt die ganz große Magie beim Film, dass es eben nicht, du kannst es nicht stagen. Du kannst nur ein Drehbuch schreiben im Sinne von, dass du weißt, wann du wo bist und mit wem du ein Interview führst. Aber dass du wirklich weißt, was dann passiert, ja, und um was es dann wirklich in der Tiefe gehen wird. Und das finde ich auch das Schöne daran, dass es eben sehr tief wird bei den Interviews. Das ist immer eine Überraschung und ich finde, das ist auch die ganz große Magie für mich am Film und vor allem am Dokumentarfilm und das, was ich am allerliebsten mache.
Du hast ja, oder ich habe vorhin gesagt, dass du jetzt auf eine Insel vor Dänemark gezogen bist. Ist das so, wie man sich's vorstellt? So einsam in einem kleinen Reetdachhaus? Wie lebst du da?
Also ich komme ja noch aus der Generation der Schlümpfe, ja, also unsere Kinder kommen ja jetzt schon aus der Generation von dem Herrn der Ringe und es ist, finde ich, so eine Mischung aus, ja, einsame Insel im Sinne von, unsere Insel ist, glaube ich, 15 Kilometer lang und 6 Kilometer breit, also wirklich, wir reden hier von einer kleinen Insel mitten in einem Naturschutzgebiet und es ist so eine Mischung aus Auenland. Also gerade, dass die Hobbits nicht hier irgendwie um die Ecke hüpfen und dem, ich weiß gar nicht, wie das Dorf hieß, von den Schlümpfen.
Schlumpfhausen.
Ja? Schlumpfhausen, ja. Und das ist, also es ist wirklich wahnsinnig schön, weil als ich hierher gekommen bin zum allerersten Mal, hatte ich so das Gefühl, eben weil ich auch Filmemacherin bin, dass ich in einer Kulisse stehe. Also ich konnte gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt, weil alle Häuser sind, also die meisten Häuser hier sind geschützt, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, sind geschützt und müssen auch genau so, wie sie da stehen, erhalten bleiben. Dann wurde das Dorf, in dem ich jetzt wohne, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, das habe ich erst recherchiert danach, zum schönsten Dorf Dänemarks gekürt. Und das, finde ich, merkt man, weil die Menschen sich hier so unfassbar viel Mühe geben, ihr kleines Dorf ganz liebevoll genau so zu erhalten, wie es ist. Und das ist total schön. Also du merkst, dass die Menschen sich so viel Mühe geben, mit ganz viel Liebe diesen Ort zu erhalten. Und dann hast du außenrum die Dünen und das Meer und ganz, ganz viele Tiere. Also wir haben ganz viele Rehe im Garten, die immer wieder kommen und sich dann plötzlich, weiß ich nicht, vor unser Haus legen. Wir haben Füchse und Hasen und Tausende von Vögeln, weil das auch eine Vogelschutzinsel ist. Also das gehört hier zu dem Naturschutzgebiet Wattenmeer. Und ja, Birken. Ich liebe Birken und dann diesen unfassbaren Himmel, der sich, weiß ich nicht, 15 Mal am Tag ändert. Also du wachst auf und hast Sonne, 2 Stunden später kommen ein paar Wolken und dann regnet es mal eine halbe Stunde. Und also diesen Wechsel, das finde ich das Allerfaszinierendste von dem, was du am Himmel siehst. Also von daher hast du eine Kulisse von den Häusern, von den Menschen, aber eben auch von der Natur um dich herum.
Ich glaube, wir haben jetzt alle ein ganz gutes Bild im Kopf. Und wer es in echt sehen will, Vanessa hat einen Instagram-Account, den wir auch verlinken, wo sie uns immer ein bisschen mitnimmt in ihre Welt auf der Insel. Du hast uns heute ein paar Bücher mitgebracht, die dich besonders inspiriert haben oder schon lange begleiten. Und wir sind natürlich total gespannt, was liest denn eine Filmemacherin so? Mit welchem Buch würdest du denn anfangen?
Also meine absolute, ich weiß nicht, es gibt ja so Autoren oder so Bücher, die liest du und die liest du einmal. Und ich folge, also für mich ist das Buch, das erste Buch, über das wir reden, ist ein Buch, das ich ein bisschen wie so eine Bibel behandle. Ich habe es das erste Mal gelesen und habe mir eigentlich gar nicht viel davon versprochen, weil der Name so ein bisschen ja platt war für mich. Ja. Und das, was aber drin ist in dem Buch, war so nachhaltig, dass ich dieses Buch, weiß ich nicht, mindestens 3 oder 4 Mal gelesen habe oder immer wieder raushole und lese, wenn ich es brauche. Und es ist auch für mich als Filmemacherin total wichtig gewesen, weil ich bin ja eine Autodidaktin. Also ich habe zwar als Kind schon moderiert für Tele5, Bim Bambino, aber das war ja vor der Kamera und dann habe ich so ganz brav meine Schule gemacht und mein Abi und habe an der LMU studiert, Amerikanistik, Literatur und Medienrecht, immer mit dem Fokus, dass ich Fernsehjournalistin werden wollte, was ich dann danach auch ja gemacht habe. Aber dieses Filmemacher werden, ja, also so rausgehen und Filme machen, das ist nichts, was man dir an der LMU beibringt, ja. Das musst du dir halt, dieses praktische Wissen, dein Handwerk, das habe ich mir alles selber beigebracht. Und dieses Buch war sozusagen fundamental für mich, denn du kannst Handwerk dir aneignen, anlesen oder auch viele Sachen ausprobieren. Ich finde, ausprobieren ist immer das Allerwichtigste. Ja, einfach mutig sein und rausgehen. Aber dieses Buch hat noch was anderes getan. Es hat mir eine Tür geöffnet zu meinem eigenen Mut, weil du brauchst manchmal einfach sowas wie, ich weiß nicht warum, aber so eine Art Berechtigungsschein. Und dieses Buch hat mir diesen Berechtigungsschein gegeben und mich einfach so ganz frei machen lassen. Und das Buch heißt Big Magic. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Das fügen wir ein. Gibt es bestimmt auch eine deutsche Version davon.
Okay, Big Magic von der Elizabeth Gilbert. Und ich lese die Bücher zum größten Teil in der Originalsprache, also wenn sie Englisch sind, einfach weil ich in Amerikanistik, in der Literaturgeschichte, alle meine Bücher auf Englisch gelesen habe. Und ich habe auch früher eben in San Francisco gewohnt und in Sydney und auch in England studiert. Also ich habe viel auf Englisch gelesen und ich finde, ehrlich gesagt, es macht auch was mit dir, wenn du ein Buch auf einer anderen Sprache liest, weil du es ganz anders aufnimmst. Also es ist auch so, wenn ich Englisch rede, ich rede ja viel Englisch, vor allem jetzt hier in Dänemark, weil ich noch keinen, also ich kann Dänisch schon verstehen, aber nicht alles und ich muss halt viel auf Englisch reden. Ich merke, du bist also ich bin ein anderer Mensch, wenn ich in einer anderen Sprache spreche. Ich rede anders. Also ich finde, man redet auf Englisch auch höflicher, irgendwie wertschätzender. Ich finde, Englisch hat schon was sehr, ja, du drückst dich einfach anders aus. Und in Big Magic habe ich ganz viele Dinge gefunden, die ja eben auf eine andere Art so ins Herz gehen, weniger in den Kopf. Und Big Magic, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen?
Ich habe es gelesen auch, ja, aber es
ist
schon lange her.
Das ist schon lange her, ja, ich habe es eben auch gelesen. Bei mir war das deswegen auch so wichtig, weil es war genau in der Zeit, wo meine zweite Tochter geboren wurde und ich mit, also das ist ja das Schwierige am Filmemacher-Dasein oder wenn du Regie machst, dass du kannst mit zwei kleinen Kindern part-time eigentlich nicht fürs Fernsehen arbeiten. Und ich wusste damals, ich möchte mich gerne selbstständig machen und kleine, also Kurzporträts machen. Und ich habe dieses Buch ganz dringend gebraucht. Also das ist wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt in mein Leben gekommen, weil es genau da veröffentlicht wurde, wo ich diesen Anstoß gebraucht habe. Und zwar, also diesen Berechtigungsschein. Und weil ich nicht genau wusste, wie mache ich es denn jetzt? Ich möchte gerne weiter als Filmemacherin tätig sein. Ich möchte aber nicht mich irgendwo anstellen lassen, weil das halt nicht funktioniert. Und es war vor allem auch sehr, sehr schwierig, weil musst du dir das so vorstellen, die meisten Produktionsfirmen, wenn sie dich einstellen, und das habe ich ja lange gemacht, auch als Freie, aber auch als Feste. Die wollen dich da 5 Tage die Woche von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr. I don't know. So. Und dann hat man auch, wenn du Filme machst, teilweise hast du auch 12 bis 16 Stunden Tage. Das kann schon alles mal passieren. Das geht halt mit 2 kleinen Kindern nicht. Vor allem zu dem Zeitpunkt war meine kleine Tochter 1 Jahr alt. Und als ich dieses Buch gelesen habe, ist bei mir so, sind ganz viele Lösungen gekommen für mich, weil dieses Buch dazu einlädt, ein kreatives Leben zu leben, aber die Kreativität eben nicht zu, ich muss es deswegen auf Englisch sagen, weil ich es nur auf Englisch gelesen habe, also der Kreativität, also deinem Talent und deiner Lust, kreativ zu arbeiten. Und das ist ganz egal, was du dabei tust, ob du einen Garten umgräbst und dir einen Teich anlegst oder ob du was mit deinen Händen bastelst. Da geht es nicht immer um dieses Malen oder Schreiben. Also ich finde Kreativität, und das sagt sie dort auch als erstes, darf man viel weiter sehen. Ja, diesen Begriff muss man erst mal rausholen und von diesem Podest runterholen und der Kreativität nämlich das geben, was sie braucht, nämlich es ist eine Spielwiese. Es ist eine Spielwiese, wo wir sind alle kreativ und waren es immer, ja. Das geht Jahrtausende zurück, ja, egal ob du Wandmalereien hast oder Basket Weaving oder you name it. Es gibt so viele, viele verschiedene Arten, kreativ zu sein. Und das Wichtigste ist, dass man hört's ja immer, es gibt so viele Menschen, die mir sagen, ach, das ist schön, dass sie was Kreatives machen. Also ich bin gar nicht kreativ und ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und ich mir denke so, hä? Erstens glaube ich das nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch, dass das wie ein Muskel ist, der einfach trainiert gehört, ja. Und die meisten Menschen, die sowas sagen, das vielleicht einfach nicht oft machen. Und das kommt halt einfach mit dem Machen. Und das Zweite ist aber, dass Kreativität auch nicht immer so einen heiligen Raum kriegen muss, ja, der einen dann so, ja, der Kreativität dann so eine Art Bürde auferlegt, ja, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt kreativ und das muss jetzt meine Miete zahlen. Und das fand ich ganz toll, weil die Elizabeth Gilbert eben sagt, sie wollte immer, und sie war lange Zeit Schriftstellerin, die überhaupt nichts verdient hat, ja, die in Bars gearbeitet hat und die auch, glaube ich, irgendwann mal irgendwo in Amerika in so einem Camp gearbeitet hat, weil sie einfach Geschichten hören wollte, die sie dann als Autorin für sich einsammeln konnte und daraus was machen. Das heißt, das Wichtigste war für sie, diese Geschichten zu sammeln und einen Job zu haben, so einen ganz normalen 9-to-5-Job irgendwo, der die Miete zahlt, ohne ihrer Kreativität diese Bürde zu geben, das alles auch noch tun zu müssen. Also die tolle Schriftstellerin zu sein, ja, die super Bücher schreibt und gleichzeitig davon ihre Miete zahlt. Sie hat gemeint, das ist das Gemeinste, was man eigentlich machen kann, weil damit drosselt man sein Talent, ja, weil das einfach zu viel ist. Und ich finde, das war schon mal diese Herangehensweise, einfach zu sagen, jeder Mensch ist kreativ auf seine Weise, ja, auch wenn ich einen Kuchen backe oder Plätzchen. Es gibt Menschen, die ich kenne, die können aus dem Nichts irgendwas Tolles kreieren, zum Beispiel Essen, ja. Also das ist toll, wenn das Menschen können. Ja, aber sie müssen nicht damit ihr Geld verdienen. Und das finde ich wichtig, dass man das irgendwie so als Hobby hat und das erfüllt aber total. Und genau, also deswegen, dieses Buch hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil es sagt zum Beispiel, und das ist, finde ich, in jeder Lebenslage wichtig, dass man sich nicht von seiner Angst abhalten soll, kreativ zu sein. Ja, also weil wir uns oft durch die Angst so Türen bauen, so, oh, wenn das nicht klappt und wenn ich das nicht machen kann, egal ob das jetzt ist, irgendwas in der Wohnung auch zu verändern. Und dann höre ich ganz oft, dass Menschen auch sich gerne mal ein Zimmer neu anstreichen würden oder so, aber sie dann sagen, ja, aber ich traue mich das nicht. Und wo ich mir denke, ja, das ist so ein Elizabeth Gilbert-Moment, wo sie sagt, einfach ausprobieren, einfach mal machen. Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich meine, dann streichst du halt das doofe Zimmer wieder auf. Also ich meine, ja, aber mir geht's da ja genauso. Ich bin, das ist so eine Art Bremse, die der, glaube ich, so der perfektionistische Teil in uns da gibt. Und ich habe mal gehört, Perfektionismus ist Fear in Fancy Shoes. Das fand ich einen total coolen Ausdruck dafür, weil gerade wenn man kreativ arbeitet, ist der Perfektionismus nett, aber ganz sicherlich keine Hilfe, wenn man loslegen möchte, sondern das ist so ein bisschen wie das Konfetti, das du oben, also, oder das Lametta, das oben drauf kommt. Da kann man dann so ein bisschen sich noch verkünsteln. Aber wenn du anfangen möchtest, ist Perfektionismus kein guter Freund, sondern total hinderlich. Und das Zweite ist, was ich bei ihr oder von ihr gelernt habe, ist, that you have to be ready. Ja, also dass zum Beispiel du einen Raum schaffst für dich, wo die Ideen auftauchen dürfen, ja, wo du ihnen sozusagen einen Platz gibst. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel in meinem Reddachhaus habe ich mir ein kleines Zimmer gebaut, das total gemütlich ist. Ich habe hier so einen marokkanischen Teppich, der sogar ein bisschen Pink drin hat und Pflanzen, und ich habe hier so meinen kleinen Kerzenaltar ist es nicht, aber so ein Sammelsurium von Dingen, die entweder meine Kinder mir gebaut haben, gebastelt, oder Muscheln, die ich gefunden habe, und Kerzen, und die stehen da alle zusammen, und ich eröffne hier ganz oft sowas wie einen Raum. Ich komme dann hier rein und dann mache ich eine Kerze an und dann mache ich mir meistens auch irgendwie eine Duftlampe an und ich mache es mir halt so richtig schön und gemütlich und hole mir einen Tee und setze mich hier hin und dann schaue ich aus dem Fenster und dann sehe ich so raus in die Weite. Ich habe hier endlich mal ein Fenster mit Himmel, also ganz viel Himmel. Also in München habe ich immer auf Häuser geschaut, aber jetzt habe ich ganz viel Himmel und Wiesen, und da hinten sehe ich sogar die Dünen, die zum Meer führen. Und das ist wirklich, also diese Weite zu haben, die geht schon mal in mich rein, und dann diesen Raum zu bereiten für Ideen. Und dann sitze ich hier und gebe der Idee, wenn sie kommt, sozusagen, ja, ich decke sozusagen für sie. Also wenn Kreativität kommen möchte, also wenn irgendeine Idee, ja, vorbeikommen möchte und mit mir zusammenarbeiten, so sagt es hier Elizabeth Gilbert so schön in dem Buch, dass Ideen einfach schauen, bist du bereit, möchtest du zusammenarbeiten, und dann freuen die sich auch, wenn du einen guten Raum schaffst. Und dann sitze ich da und kann dieser Idee auch Raum geben. Also das heißt, ich versuche es zumindest. Also es klappt mir natürlich nicht immer. Ich meine, Alltag mit zwei Kindern, und ich habe auch noch drei Tiere, zwei Katzen, einen Hund. Das bedeutet immer, es passiert halt auch viel, wo du halt nicht immer diesen Raum hast. Bei der Elizabeth Gilbert ist es leichter, weil die hat keine Kinder. Ja, die kann sich sozusagen ihre Zeit ein bisschen leichter einteilen. Ich bin sozusagen da ein bisschen mehr fremdbestimmt. Aber ich schaff's, sehr regelmäßig hier zu sein und to show up. Ja, so nennt sie das. Und ja, ich finde, das ist, gerade wenn man schreibt oder viele Autoren, ja, also das macht das wirklich viel, viel leichter. Und sie sagt, sie macht auch so einen Hemingway-Trick. Wenn sie schreibt, dann schreibt sie bis zu so einem Punkt, wo sie den Satz halb offen lässt, ja, sodass sie den Satz dann beim nächsten Mal weiter zu Ende führen kann. Sie hat gemeint, es ist viel schwerer, wenn du was zu Ende schreibst, du machst einen Punkt und dann findest du nicht mehr rein. Und so findet sie immer wieder rein und kommt dann wieder zurück. Und ja, deswegen, das sind so Sachen, so kleine Tricks, die aber einen ganz großen Unterschied machen. Ja, also jetzt im Moment schreibe ich ja gerade an einem Konzept. Ich recherchiere für einen neuen Film und das ist total wichtig für mich, dass ich diese Momente schaffe, wo ich eben den Ideen zuhören kann und wo sie zu mir kommen können und ich sage, okay, ich bin hier, ich schreibe euch auf und baue euch zusammen. Und das ist auch was ich von ihr gelernt habe in dem Buch. Löse dich von dem Outcome. Ja, also ich meine, ich sitze zwar jetzt da und denke mir, ich schreibe jetzt an einem Drehbuch für einen neuen Film oder an einem Konzept, aber hey, es könnte auch eine Serie werden. Es könnte auch ein Buch werden. Es könnte auch ein Konzept für einen Podcast werden. Ich weiß das eigentlich noch nicht. Ich bin eigentlich nur dazu da, der Idee oder den Ideen einen Raum zu geben und die leben dann durch mich. Also ich finde es schön, wenn du kreativ arbeitest, dich so ein bisschen zu sehen wie so die Hebamme. Weißt du, du hilfst der Idee, quasi auf die Welt zu kommen und begleitest sie ja auf dem Weg zu etwas zu werden. Und du löst dich aber komplett von der Vorstellung, was es werden soll. Ja, ein weiteres Momentum oder was mir auch ganz wichtig war aus dem Buch war, dass sie gesagt hat, ja, mach dir keine Sorgen darüber, ernst genommen zu werden. Ja, also diese Außenwirkung, ja, ich hatte schon oft so Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, kann ich das schreiben, kann ich das machen? Und ich finde, das ist genauso wie beim Perfektionismus. Das ist eben nichts, was dich antreibt, sondern Dinge, die dich hindern. Wenn du schon darüber nachdenkst, wie das sozusagen also gerade wenn du irgendwelche heiklen Themen anpackst, ja, also das Thema, das ich jetzt gerade recherchiere, das ist super heikel, ja. Also das ist auch in den Recherchen schon so, dass es ganz viel mit mir macht. Und da denke ich mir so, ja, wenn ich da jetzt schon über die Außenwirkung nachdenke und es wird immer jemand geben, der das, was du machst, kritisiert. Aber dann denke ich mir immer so, ja, mach's doch erstmal selbst. Das ist nämlich ganz, ganz schwer, ein Buch zu schreiben oder irgendwas umzusetzen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich davon frei macht. Ja, und das habe ich da einfach auch gelernt. Und das bringt dir keine Uni bei. Und das bringt dir, finde ich, auch nur das Leben bei und auch nur bedingt. Und das finde ich in dem Buch so schön. Es ist so ein bisschen so eine Sammlung an Essenzen für kreatives Leben. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Buch, wo ich sage, das kann man immer wieder mal lesen, wenn man so ein bisschen stuck ist. Und vor allem sich auch diese Verantwortung von den Schultern zu nehmen, immer derjenige zu sein, der so geniale Einfälle hat, sondern eher zu sagen, nicht ich bin genial, sondern die Idee, die zu mir kommt oder der Spirit, der hier herrscht, ist, wie nennt sie es, ein Genius, also eine Kraft, aber anscheinend schon bei den Römern so.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es sowas wie so eine Bibel ist. Hm. Oder hast du es im Vorgespräch gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich finde, das passt sehr gut zu dem Buch, weil man wirklich immer wieder zurückgehen kann und sich auch ein bisschen Mut da drin holen, wenn der eben gerade verloren geht, wie du sagst, in so einer Blockade oder wenn man das Gefühl hat, die eigene Kreativität ist nicht wertig genug und vor allem, wenn sie sich vielleicht nicht monetär messen lässt, dass man sich das nochmal holt und für alle, die es noch nicht gelesen haben und die einen Funken Kreativität in sich spüren, finde ich auch, das ist genau das richtige Buch, um einen Mut zu machen und den Raum zu schaffen, wie du so schön beschrieben hast.
Ja, und ich finde auch, dass man, dass es auch für alle Lebensbereiche gilt. Also eben nicht nur für Schriftsteller oder Menschen, die jetzt irgendwie komponieren, malen, wie auch immer. Ich finde Kreativität, das ist ja auch, ich meine, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ja, wie viele schlaflose Nächte hast du? Wie mache ich das? Wie bezahle ich meine Mitarbeiter? Dann geht auch mal was schief. Da muss man irgendwie mal komplett neu denken. Dann kam Corona. Was mussten die Menschen improvisieren während der Covid-Zeit? Ja, also ich meine, da hattest du vielleicht ein tolles Unternehmen, das floriert ist, und dann kam plötzlich diese riesige Krise und du musstest neu denken. Und da muss man kreativ denken, ja. Und ich finde, gerade in so einem Momentum ist es toll, solche Bücher zu haben und immer wieder darauf zurückzugreifen, weil die ja nicht nur den Mut geben, sondern eben auch sagen, das ist für euch, es geht um uns alle. Es geht eben nicht nur um die Leute, die ihr Geld mit kreativen Tätigkeiten verdienen, sondern ich meine, es ist auch kreativ, ein Startup aufzubauen. Ja, weil es ist etwas, es geht um das Wort kreieren. Ja, es geht um dieses etwas, überhaupt etwas zu erschaffen. Und das ist egal, was es ist. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir alle eigentlich uns als kreative Wesen empfinden, weil das sind wir. Deswegen, ich glaube, das fand ich am allerwichtigsten an dem Buch.
Ja, ich glaube auch. Und das ist für alle, die dachten, die nicht kreativ sind, hast du jetzt, glaube ich, einen guten Punkt getroffen, dass auch wenn man was in der anderen Form erschafft, die jetzt nicht unter das klassische Kreative fällt, lohnt sich, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Was hast du denn noch mit dabei? Ich bin gespannt, was dich noch inspiriert hat.
Ja, es ist wahrscheinlich jetzt total krass, aber das ist auch ein Buch von Elizabeth Gilbert, weil ich habe ja gesagt, oder ich habe für mich mal gesagt, dass ich eigentlich ich war noch nie so der Leser von Autoren. Also ich habe noch nie einem Autor so gefolgt, sondern es ging immer um die Dinge, um den Content der Bücher. Also es gibt schon Autoren, die ich toll finde und von denen ich viel gelesen habe, aber dann, weil das Buch selber mich so überzeugt hat. Aber es gibt ja auch Menschen, die lesen alles von einem Autor. Ja, und das habe ich noch nie gemacht. Und das Witzige ist, nur bei der Elizabeth Gilbert ist die große Ausnahme, weil da habe ich, sie hat mich damals so überzeugt von ihrer Authentizität und von der Persönlichkeit, wie sie sich selbst auch einbringt und vor allem sich selbst nicht so ernst nimmt. Und auch sie ist so eine Protagonistin, die, ja, ich finde das großartig, die sich selbst scheitern lässt. Ja, und auch selbst wieder aufsteht und nichts bleibt, wie es ist. Also sie bleibt weder die große Heldin, noch bleibt sie am Boden liegen, sondern es ist wirklich, also wenn man sich mit der Heldenreise beschäftigt hat, und das habe ich beim Film natürlich oft gemacht, diese Entwicklung der Person. Und das macht sie in ihren Büchern und das macht sie aber auch außerhalb. Und deswegen, also wenn man jetzt das Leben von ihr sehen würde, dann sind auch jedes Buch ist sozusagen wie so eine Station von ihrem Werden, ja, von ihr als Protagonistin selbst. Und dieses Buch ist das letzte von ihr, das heißt All the Way to the River. Ich weiß leider auch nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird, weil ich glaube, es ist noch gar nicht auf Deutsch raus, oder?
Werden wir checken. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es bisher nur auf Englisch gesehen.
Okay. Also auf jeden Fall, ich habe mir natürlich alleine schon, weil das Cover auf Englisch total schön ist. Du hast halt ja diese Regenbogenfarben und die dann ineinander verwischen. Und dieses Buch macht eigentlich so vom Cover schon total Lust, das zu lesen. Und deswegen habe ich es mir dann auch sofort, als ich gemerkt habe, es kommt ein neues Buch von ihr, habe ich es mir sofort bestellt. Und ich hatte, das war genau in der Zeit, wo ich hier umgezogen bin nach Dänemark. Ich hatte gar keine Zeit, so einen Background-Check zu machen und zu schauen, ja, um was geht's eigentlich in dem Buch? Und es ist auch wirklich gerade rausgekommen. Und ich habe es mir vorbestellt und es kam dann her und dann habe ich es aufgemacht und ich habe mich so gefreut. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Buch in der Hand hatte, das gerade rauskam, zu dem es noch gar keine Rezensionen gab, weil das Buch eben von allen gerade jetzt gelesen wird. Und das fand ich, das war so ein Momentum. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich glaube, mich hat ein Buch noch nie so erschreckt. Also dieses Buch war wirklich genau das Gegenteil von Eat, Pray, Love oder auch von Big Magic. Das war ein Buch, das mich erst verstört hat und dann in vielen Momenten erschreckt, weil es ein Feld aufmacht oder auch ein Genre ist. Das ist im Prinzip, holt sie sich selbst von einem Sockel, auf dem sie die ganzen letzten Jahre stand, seit Eat, Pray, Love. Ich glaube, seitdem wurde sie ja so gehypt oder ihre Bücher. Und auch zu Recht, finde ich, weil viele, viele Dinge, die sie geschrieben hat, waren wirklich toll. Kann man jetzt drüber streiten, natürlich. Aber das, in diesem Buch holt sie sich selber runter, und zwar so runter, dass du so das Gefühl hast, okay, wir machen so eine richtige, also da geht's so richtig tief in die Suppe und in den Sumpf und noch weiter runter. Und immer wenn du denkst, du bist schon ganz unten, geht's noch eine Station weiter runter. Und ey, das ist wirklich, also das musst du erstmal mitmachen, ja, weil sie von sich erzählt und von ihrer Partnerin, die ganz schwer an Krebs erkrankt ist. Ich glaube, das ist das mitunter der Grund, warum ich das Buch überhaupt angefangen habe, weil ich habe ja die Münchner Geschichten und meine Porträtserie, die ich 2017 begonnen habe mit meiner Partnerin Olivia Hagemann, die habe ich ja auch mit ihr zusammen gemacht. Wir waren auch sehr, sehr eng, und die ist auch an Krebs erkrankt und gestorben, und zwar sehr schnell, und finde ich auch sehr grausam. Also ich finde, es gibt verschiedene Arten, aus dem Leben zu gehen, und die war für mich wie eine, also man kann ja als schnelle Geburt kommen, man kann aber auch schnell sterben, und es, ja, ich fand, das war hart für mich und, glaube ich, auch hart für ihr Umfeld, dass es so schnell gehen musste. Und ähnlich war das in dem Buch. Das war eben eine Krebsdiagnose und ja, so eine ganz tiefe Beziehung zu ihr, und dann ja, mussten wir aber als Leserinnen und Leser damit umgehen, dass zum einen nicht nur Elizabeth Gilbert plötzlich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu einer Frau hat. Ja, also sprich, da kommt auch ein ganz neuer Aspekt von Identität bei ihr hoch. Nicht nur das, ich finde, das reicht schon, um einen Menschen neu kennenzulernen, sondern dann kamen auch ganz viele, ja, Themen von Addiction hoch, ja, dass sie ist ein Sex- und Love-Addict, ja, dann muss ich erst mal schlucken, weil ich mir gedacht habe, okay, ich wusste gar nicht, dass das gibt, ja, also, und ich dachte immer, ich habe einen sehr weiten Horizont, was das angeht, aber das kannte ich wirklich nicht, und da musste ich mich dann erst mal einlesen, das ist ein ganz neues Thema, dann hat ihre Freundin Krebs, da wird dann ganz fein und haargenau beschrieben, wie dieser Weg von ihr geht oder wie der, nicht geht, ist das falsche Wort, wie sie diesen Weg beschritten hat. Und der war nicht unbedingt gut oder schön, weil sie ist wieder zu den Drogen zurückgekommen. Die war wohl früher mal eine Drogenabhängige. Und ja, da kommt ganz viel, also so viele Themen in einem Buch, und gleichzeitig schreibt sie einfach auch über ihre eigene Abhängigkeit, die noch nie vorher vorgekommen ist. Also du hast noch nie davon gehört, dass sie auch eine lesbische Seite hat oder eine bisexuelle Seite. Das ist sozusagen erstmal neu. Und dann, dass sie, ja, es ist eine Krankheit hat. Und dann, dass sie auch eine kranke Freundin hat und was diese Freundin mit ihr macht. Und dann kommt auch so ein Momentum, wo sie diese Freundin gerne umbringen möchte, um das Ganze irgendwie zu beschleunigen. Also da sind schon viele Momente drin, wo du schluckst. Ja, und eigentlich habe ich keine Angst vor Wahrheit. Ja, also ich bin eher ein Freund von die Dinge offen ansprechen und aussprechen. Aber das war echt teilweise so. Ich habe es abends gelesen, dass ich ganz lange gebraucht habe, um einzuschlafen. Weil das hat mich total aufgewühlt.
Also ein wahnsinnig mutiges Buch, dass sie das so erzählt, aber gleichzeitig auch ein, also nimmt es einen schon ganz schön auch mit. Ja, so wie du erzählst. Also ich kann das Buch jetzt nicht lesen. So wie du es erzählt hast, das würde ich jetzt nicht packen.
Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir mal den, deswegen sage ich, Berechtigungsschein ist ganz wichtig, den zu haben. Ich habe mir auch irgendwann die Berechtigung gegeben, Bücher nicht zu Ende zu lesen. Habe ich früher nie gemacht. Ich habe immer alle Bücher zu Ende gelesen, aber dieses Buch habe ich jetzt auch zu Ende gelesen, aber ich habe schon viele Bücher weggelegt. Bei dem Buch habe ich es nicht weggelegt, auch wenn ich es ganz oft wollte. Wirklich tatsächlich, es kamen ganz oft Momente in mir, wo ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt gerade wirklich meine Heldin verloren. Ja, also nicht, weil sie ein anderer Mensch, also eine andere Seite von sich gezeigt hat, sondern auch, weil sie ganz viel, sie ist sehr hart mit sich ins Gericht gegangen. Also sie war in vielen Momenten sehr ungerecht mit sich und vor allem, ich finde, es sind ganz viele Redundanzen in dem Buch. Also es gibt manchmal Passagen, da hätten fünf Zeilen gereicht und sie schreibt aber 3 Seiten darüber. Und wo ich sage, okay, wir haben es jetzt eigentlich schon begriffen, dass du nicht glücklich mit dir oder mit der Person bist, die du gerade bist oder diesen Moment, den du gerade lebst und das verstehen wir, aber also ich finde die Härte, die da auftaucht auch, also da ist auch ganz viel Liebe drin und auch ganz viel Weisheit, deswegen habe ich auch weitergelesen, weil du hast immer wieder zwischen den Zeilen hast du Elizabeth Gilbert entdeckt, aber eigentlich ist dieses Buch schon. Also sie geht sehr hart mit sich und allem ins Gericht und es ist so viel Neues und so eine, ja, auch dunkle Seite. Und du musst dich ja auch damit auseinandersetzen, weil alles, was wir lesen oder sehen oder erleben, also ich sag mal erleben, macht ja auch was mit uns. Ja, also ich meine, jedes Buch, jede Geschichte, jedes Treffen, jede Geschichte, ja, die wir hören auf der Welt, macht etwas mit dir. Es ist immer auch ein Stein, der in dein Wasser geworfen wird, der auch bei dir drin bleibt. Deswegen finde ich es doch ganz wichtig, mit wem treffe ich mich und welches Buch lese ich. Bin ich dafür bereit, diese Farbe bei mir aufzunehmen oder dieses Gefühl oder diese Information? Alles, also für mich ist es so, alles ist Information. Egal, ob es eine Emotion ist oder etwas, was ich lese oder auch, das sind alles Energiefelder, wenn du so möchtest. Und damit musst du klarkommen, ob du an dem Punkt in deinem Leben bist, dass du das gerade verdauen kannst. Und ich kann es total verstehen, wenn dieses Buch jemand nicht liest. Ja, weil er sagt, es ist mir einfach eine Nummer zu krass. Aber es sind natürlich auch diese Elizabeth Gilbert Momente drin und auch Sachen, die ich mir rausgeschrieben oder rausgestrichen habe, wo ich sage, das sind wieder diese Dinge, die nur sie schreibt oder beziehungsweise nur sie aufdeckt. Manchmal ist sie für mich so wie eine literarische Detektivin. Also sie sagt die Sachen, die offensichtlich sind und sie sagt sie nicht, weil sie sie ist, sondern weil sie entdeckt hat. Ja, und das ist total schön. Also sie nimmt sich auch hier wieder nicht diesen Platz als Schöpferin, sondern als, ja, wieder als Hebamme, würde ich mal sagen, so als kreative Hebamme. Und aber es ist schon ein schwieriges Buch. Also
alles drin.
Alles
drin. Und also nochmal ganz schön mutig, auch diese Seite zu zeigen. Jetzt hast du uns ganz viel von Elizabeth Gilbert erzählt. Ich weiß aber, dass du noch andere Dinge gerade liest, die sich vor allem auch beziehen auf deine neue Arbeit, auf das, worauf du dich jetzt konzentrierst. Und da hast du eine Forscherin erwähnt. Kannst du mir nochmal erzählen, was du von der gelesen hast oder was du da gelernt hast?
Also ich, wo fange ich da jetzt an? Also das aktuelle Buch, mit dem ich gerade, also das mir eine ganz große Hilfe ist bei meinen Recherchen zu meinem nächsten Film, der sehr viel zu tun hat mit Anxiety, mit Isolation und Verbindungen. Der heißt
auch ein bedrückendes Thema?
Jein, also du kennst ja meinen Film Ein Himmel voller Bienen. Da könnte man auch sagen, oh, es ist ein bedrückendes Thema, darüber nachzudenken oder einen Film zu machen, dass die Bienen verschwinden und dass wir eine Krise haben bei der Artenvielfalt, ja, und dass Biodiversität einfach wichtig ist für uns. Aber ich komme ja aus der Amerikanistik und das Schöne an der Amerikanistik und auch, was ich damals, als ich in San Francisco gelebt habe, gelernt habe, ist, du kannst dich mit einem schwierigen Thema, ich sage jetzt nicht schlecht, bewusst nicht, weil oder angstmachendem Thema beschäftigen und du kannst aber sagen, okay, dieses Thema oder diese Sache macht mir Angst. Ja, es ist aber auch nur erstmal ein Gefühl. Aber was sind die Lösungen dazu? Wie gehe ich hinter den Vorhang? Für mich ist Angst immer etwas wie, du sitzt in einem Theater und schaust auf einen geschlossenen Vorhang. Ja, und du musst diesen Vorhang beiseite nehmen und dahinter schauen, ja, weil Angst ist einfach nur erstmal so weil du nicht sehen kannst, was dahinter ist, weil du nicht weiterschauen kannst, ja, weil du die Lösung auch noch nicht siehst. Deswegen macht dir eine Sache Angst, oder mir zumindest. Und bei dem Thema ist es so, auch bei den Bienen oder beim Himmel voller Bienen, natürlich ist es kein schönes Thema oder ein bedrückendes Thema, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unsere Artenvielfalt verlieren, ja, und dass pro Stunde bis zu 150 Arten auf der Welt, Tier- und Pflanzenarten, aussterben. Aber es geht doch viel mehr darum, was können wir tun, im Kleinen wie im Großen, um die Dinge zu verändern, um es aufzuhalten, um es umzukehren, ja, und es beginnt immer mit Bewusstsein. Ist bei allem, was du tust, ja, oder was du verändern möchtest, der wichtigste Schritt, der allerwichtigste Schritt ist erstmal, sich den Sachen zu stellen und den Mut zu haben, hinzuschauen. Und dann kannst du auch in die Lösung gehen. Und auch bei dem Film, klar, schaue ich mir an, wo stehen wir gerade? Wieso gibt es auf der Welt momentan seit Corona so eine rasante Anzahl an vor allem Jugendlichen, die Angststörungen haben, Depressionen, aber auch ältere Menschen, ja, also es ist nicht nur die Jugendlichen, aber das ist wirklich, es hat epidemische Ausmaße angenommen. Und als Journalistin hat mich das, also ich habe ja immer dieses Journalistenherz, egal was ich mache, und gehe da immer meiner Neugier nach und habe gesagt, oh, warum ist das so? Was hat sich denn auf der Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten so verändert, dass wir hier so eine Krise haben? Und ich schaue mir da die Lösungen eben an dazu. Also beziehungsweise, wo kommt es her und vor allem, wie können wir es wieder umdrehen? Dazu lese ich eben gerade ein Buch, das heißt Die Welt nicht mehr verbunden. Und das ist von Johan Hari.
Und nochmal den englischen Titel auch dazu, bitte.
Das heißt eigentlich Der Welt nicht mehr verbunden. Das ist total interessant.
Weil sonst können wir das auch nachher
einfügen. Lost Connections.
Ah, Lost Connections.
Covering the real causes for depression and the unexpected solutions. Genau. Also das Original, also die Originalausgabe ist 2018 erschienen. Also ist jetzt nicht super neu. Ich habe es aber erst in diesem Jahr entdeckt. Und ich habe es mir in dem Fall sogar mal auf Deutsch geholt, weil es ein sehr wissenschaftliches Buch ist. Und ich finde, bei wissenschaftlichen Büchern ist in der Muttersprache zu lesen dann doch oft einfacher. Also bei Romanen nicht, aber ich finde, da ist es sehr, sehr schön, die auf Englisch zu lesen. Aber wenn ich wissenschaftliche Bücher lese, und das mache ich ja dann doch sehr viel, dann mache ich das auf Deutsch. Also nicht alle, aber wenn es geht, schaue ich, dass ich da eine gute Mischung hinkriege. Und ja, dieses Buch befasst sich, ist eigentlich auch eine persönliche Geschichte, weil das ist ein Journalist und ein britischer Journalist, der sein ganzes Leben schon an Panikattacken leidet und auch Depressionen immer und immer wieder hatte. Irgendwann die Frage für ihn im Raum stand, Moment, also ich nehme jetzt Medikamente und irgendwie das Ganze schon seitdem ich ein Jugendlicher bin. Und das hat mir eigentlich alles nicht geholfen. Und was muss ich eigentlich machen? Oder warum haben wir eigentlich so einen rasanten Anstieg eben Angst und Angsterkrankungen und Depressionen auf der Welt? Und was kann man denn eigentlich dagegen tun? Beziehungsweise, was sind denn wirklich die wahren Ursachen? Und der macht eine unfassbar ausgiebige Recherchereise. Also es ist wirklich toll, wie der das gemacht hat. Und trifft sehr viele verschiedene Wissenschaftler, aber auch selbst betroffene Menschen, die sich selbst Antworten gegeben haben durch ganz viel, ja, Suchen bei sich selbst, aber eben wirklich ganz viele Professoren auch, die sich damit auseinandergesetzt haben seit ihrer Jugend oder die überhaupt erst in diese Richtung gegangen sind, weil sie selbst davon betroffen waren. Also, und der Ansatz von ihm ist auch ein positiver. Ja, also du gehst raus und du hast viele Lösungen an der Hand. Und darum geht's mir ja auch immer. Ich beschäftige mich mit einem Problem immer nur marginal. Und dann beleuchte ich das, aber nur, um davon ausgehend in die Lösung zu gehen. Und da gab's zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, ich kann sie jetzt leider nicht zitieren, weil das Buch hat dann doch ein paar hundert Seiten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also es hat 400 Seiten. Und die hat gesagt, das Areal im Hirn, das für Kreativität, also für neue Ideen und für, ja, kreative Umsetzungsprozesse zuständig ist, ist genau das gleiche Areal, in dem Angst ausgelöst wird, haben sie auf den Scans gesehen. Und sie hat gemeint, also im Umkehrschluss heißt das, wenn du Angst hast, ist es schwierig, kreativ zu sein, ja, weil du da sozusagen blockiert wirst. Also wird die Kreativität blockiert von der Angst, weil es sozusagen ist wie eine Einbahnstraße. Also da passt nur ein Auto durch, ja. Oder es hat halt nur eine Fahrspur. Umgekehrt heißt das aber, wenn du kreativ bist, hast du keine Angst, weil kein Platz ist für Angst, während du kreativ bist. Und ich habe eine Freundin, deren Tochter, die ist jetzt gerade ein Teenager, hat Panikattacken und die kennt das alles nicht. Und wir haben darüber gesprochen und ich habe genau diesen Absatz gerade gelesen, rausgeschrieben, habe gesagt, weißt du was, probiert doch mal am Abend, weil die Panikattacken kommen bei ihr immer am Abend, was Kreatives zu machen. Macht mal ein Steckperlenset oder fangt an zu stricken oder backt was oder macht ein Sudoku oder so. Also irgendwas, wo das Hirn eine kreative Leistung erbringen muss und währenddessen gar keine Zeit hat, in eine Panikattacke abzurutschen, weil es einfach, und ich für mich ist es auch ein Versuch, ja, weil ich habe gerade keine Panikattacken. Also ich hatte schon mal welche in meinem Leben, es ist sehr lang her. Das heißt, ich kann es jetzt nicht ausprobieren, aber ich finde es sehr spannend, was diese Wissenschaftlerin da eben herausgefunden hat. Und das würde der Kreativität auch nochmal einen ganz großen Heilungsprozess hinzugeben. Also nicht nur, dass es uns glücklich macht und dass es ein total wichtiger, elementarer Teil ist. Und ich glaube auch etwas, was sehr verloren geht dadurch, dass wir so viel mit dem Kopf machen. Ja, also, und dass wir vor allem jetzt auch noch durch die KI viele Sachen nicht mehr selber denken. Das heißt, du musst auch nicht mehr kreativ sein, indem du dir einen Gedanken machst oder ein Gedankenkonstrukt, sondern du musst es nur noch ablesen. Da hast du dann überhaupt gar keine Kreativität mehr. Also, weil du musst nichts mehr zusammensetzen, du musst nur noch ablesen und umsetzen. Und ich glaube, für unser Wellbeing, für unsere psychische Gesundheit ist das ein schwieriger Weg. Also, da musst du schon nebenbei Dinge tun, die sozusagen dir noch ganz viel Raum lassen, anders kreativ zu sein.
Klingt total spannend, was du da alles aus diesem Buch gezogen hast und was. Also ich kann ja nur erahnen, wo es dich hinführt und bin sehr gespannt, wo es dich hinführen wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich eben mir selber gerade erlaubt habe, ich habe am Anfang gedacht, ja, ich mache wieder einen Dokumentarfilm und der wird dann 90 Minuten, bla bla bla. Und dann habe ich so bei meinen Recherchen gemerkt, oh Gott, das sind so viele verschiedene Themen, die ich hier gerade recherchiere, vielleicht wird es auch eine Serie. Und dann habe ich von einem tollen Podcast gehört, den eine Filmemacherin jetzt macht. Und die war ganz unglücklich, weil sie gesagt hat, sie wollte, dass das eigentlich ein Film wird oder eine Serie. Und dann ist es keine geworden. Aber in dem Moment, wo sie losgelassen hat und dachte, das ganze Projekt ist gescheitert, weil keiner das produzieren wollte, zumindest nicht als Film oder als Serie oder noch nicht, genau in dem Moment, wo sie losgelassen hat, ist ihr die Idee mit dem Podcast in den Schuss gefallen und sie hat auch noch nie einen Podcast gemacht. Und ich finde, korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber ey, einfach loslegen und machen ist doch eigentlich die beste Medizin. Ja, also vielleicht nicht, gerade weil man eine Sache noch nicht gemacht hat, aber total Lust hat, sie zu machen, sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, etwas zu probieren.
Also das beste Beispiel ist unser Podcast. Wir machen das jetzt im 7. Jahr und wir wussten auch nicht, ob das was wird. Also unser Podcast ist genau, glaube ich, das richtige Beispiel dafür, weil Tina und ich auch nicht wussten, ob das wird und wie lange wir es machen werden. Und jetzt machen wir es schon so lange und reden immer noch über Bücher und reden vor allem für uns über Bücher und laden zu uns die Menschen ein, die wir spannend finden, zum Beispiel dich.
Ja, ich bin auch so froh, dass du das gemacht hast. Ich erinnere mich noch, wie ihr angefangen habt und ich fand das echt toll, weil ihr habt was gemacht. Ihr habt es einfach gemacht. Ihr habt auch nicht gewartet, dass irgendjemand vorbeikommt und euch irgendwie Geld dafür anbietet sondern ihr liebt beide Bücher und das spürt man einfach. Und es gibt auch, ich finde das toll, immer wenn ich eine Buchidee brauche, dann schaue ich bei dir oder ich schaue bei der Oprah Winfrey oder ich schaue bei der Reese Witherspoon und witzigerweise haben wir dann oft, wir drei, so die gleichen. Also so sind so die so ähnliche Bücher, die mich interessieren, die jetzt dich interessieren. Ich glaube, ihr geht noch ein bisschen weiter, ihr lest noch viel mehr Romane als ich. Also ich bin dann manchmal so in dieser Sachbuchecke, bleibe ich hängen und ich finde, Sachbücher braucht man auch viel, viel, viel länger, um sie zu lesen. Und bei Romanen ist auch, finde ich, das Schwierige, dass du manchmal nicht weißt, was da noch so um die Ecke kommt. Also zum Beispiel ein Buch, das ich super gern gelesen habe, aber das mich fertig gemacht hat, war The Paper Palace.
Ich erinnere mich, dass ich einfach so gelesen habe und dann, ich glaube, ich habe es dir sogar geschenkt oder gegeben oder empfohlen in irgendeiner Form und du hast gesagt, das Buch war so krass. Das war viel zu krass.
Ja, aber weil es irgendwann krass wird, weißt du? Also das ist ja so, die ersten, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie es ist, 150 Seiten, die sind nicht nur super geschrieben, sondern die ganze Geschichte ist auch, ist ein tolles Setting und es ist wirklich sehr entspannt und interessant und ich fand es auch wirklich ein gutes Buch, aber dann kommt plötzlich aus nichts so ein krasses Thema von Missbrauch, ja. Also, weißt du, so von einem Moment zum anderen. Und das war wirklich hart. Also, da denke ich mir oft, das ist das Problem bei mir mit Romanen, dass ich immer ganz, also deswegen finde ich es toll, jetzt kann ich dich immer fragen, ist das ein Buch, das ich lesen kann? Also, ich finde, diese Paper Palace Geschichte war auch total wichtig für dich und mich, weil du jetzt weißt, was ich vertrage oder nicht, ja? Und dich hat's, glaube ich, gar nicht so aus Sockel geholt, gell? Also für dich war es nicht so schlimm, oder?
Nee, es war nicht so schlimm. Aber es kommt ja immer drauf an, wann und wo uns diese Bücher begegnen.
Ja, ja.
Und dann treffen sie uns unterschiedlich. Aber da war es wirklich so. Aber im Gegensatz zu dem Elizabeth Gilbert Buch, das du beschrieben hast, weiß ich, dafür bin ich jetzt nicht gerüstet gerade. Also vielleicht irgendwann, aber das ist mir jetzt, das verkrafte ich nicht. Also da finde ich es auch wichtig, dass man auf sich aufpasst und schaut, was man gerade hinkriegt. Ja, liebe Vanessa, ich denke, wir müssen leider ein Ende finden, obwohl ich glaube, du hättest noch so viel spannende Dinge zu erzählen. Und sobald du ein bisschen weiter bist mit deinem Konzept für dein neues Film, für deinen neuen Film hoffe ich, dass wir dich nochmal einladen dürfen und uns ein bisschen erzählst, weil ich erahne, dass dir da noch sehr viele Bücher begegnen werden und auch sehr viele Podcasts und interessante Menschen, die du triffst. Vielleicht kannst du da nochmal davon erzählen.
Oh ja, und darf ich auch einen Wunsch äußern an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Bitte, ja.
Ich habe das noch nie gemacht, aber ich würde es trotzdem gerne. Ich finde, weil also es begegnen einem ja Bücher über ganz unterschiedliche Arten und Weisen und auch Podcasts oder auch solche Themen. Und ich finde es immer total schön, so persönliche Empfehlungen zu bekommen. Und so gerade dieses Thema in Verbindung sein, ja, dieses Lost Connections und wie wir uns wieder mit uns und auch miteinander, also gesellschaftlich oder auch ja, mit der Natur verbinden können. Das ist so ein großes Thema und es ist sicherlich eins, das nicht nur mich umtreibt und wo ich dazu recherchiere oder versuche, meinen Weg da zurückzufinden oder hinzufinden. Gerade in einer Zeit, wo die Menschen einfach durch die Verstädterung zwar alle an einem Ort leben, aber nicht unbedingt mehr in so engen Verbindungen. Ja, also die meisten, die ich kenne, ich meine, ich habe jetzt den größten Teil meines Lebens in Großstädten verbracht, egal ob in London und Sydney, in San Francisco oder in München, auch in Leipzig. Es war nie so, dass ich meine Nachbarn kannte oder viele davon, sondern ich hatte halt meine Freunde in der Stadt verteilt. Aber dieses enge Netz, ja, von wir kennen uns, wir stehen füreinander da, wir sind füreinander da, wir gehen mal zum anderen rüber und trinken eine Tasse Tee oder wenn es mir schlecht geht, dann kann ich zu meiner Nachbarin rübergehen und eine Suppe essen, ja. Also so diese wirkliche Verbindung, ja, mit unserem Umfeld, also mit unserem, ja, früher hat man gesagt Tribe. Das besteht ja schon lange nicht mehr, weil wir uns was anderes gebaut haben und das interessiert mich sehr, wie da Menschen, ja, was für Bücher es dazu gibt oder grundsätzlich Literatur, auch Artikel. Also würde mich super freuen, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, hey Vanessa, hier ist ein gutes Buch, eine gute Idee. Schau dir das doch mal an.
Ja, dann gehen wir mit diesem Aufruf raus, dass ihr euch bitte bei Vanessa meldet, falls euch da im Buch gerade in den Sinn gekommen ist. Entweder, also wir verlinken Vanessas Instagram unten drunter oder ihr meldet euch bei uns und wir leiten es weiter. Also vielen Dank für das Interview und an dich da draußen. Wenn du Gesprächsbedarf hast, melde dich bei uns. Wir freuen uns immer über Buchtipps. Ciao, ciao.
Ciao.